Am 26. Januar 1924 ist zum ersten Mal Strom ins öffentliche Netz abgegeben. Also die Wasserkraft ist ja eine der frühesten Energienutzungen. Da kann man ja bis zu Archimedes zurückgehen, bis 3000 Jahre vor Christus. Vier Maschinen machen Strom für die Haushalte, vier Maschinen machen Strom für die Deutsche Bahn. Alles, was man so von außen sehen kann, erste Generation. Das ganze Gehäuse ist erste Generation. Die Turbinen, die drin sind, sind teilweise erst die zweite Generation. Man kann das Kraftwerk in Aktion sehen und es gibt für die Besucher eine Besuchertribüne, die ist quasi auf der einen Stirnseite der Maschinenhalle, wie sehr im Hier und Heute diese alte Anlage wichtig ist.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Theodorus Räumschüssel. Er ist Öffentlichkeitsbeauftragter vom Walchensee-Kraftwerk. Das ist ein Wasserkraftwerk mit einer 100-jährigen Geschichte. Und immer noch eines der größten seiner Art in Deutschland. Wir sprechen über die Entstehung dieses Kraftwerkes. Wie viele Menschen waren daran beteiligt und warum ist das genau am Walchensee und nicht irgendwo anders? Wir sprechen darüber, welche Arten an Strom erzeugt werden, für wen dieser Strom gedacht ist und wie lange es dauert, bis der Strom ausgeliefert werden kann. Und wir sprechen über was ganz Besonderes. Das Walchensee-Kraftwerk hat ein Besucherzentrum. Das heißt, interessierte Menschen können hinter die Kulissen der Stromerzeugung schauen. Und das ist einmalig. Wie ihr da hinkommt, was es da zu sehen gibt, das erfahrt ihr in dem spannenden, abwechslungsreichen Gespräch mit Theodorus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidl, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was denen, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten, auf den freue ich mich ganz besonders. Seit fast 20 Jahren sehe ich das Objekt, die seine Arbeitsstätte, und es war immer wie ein kleines Geheimnis für mich. Heute sitzen wir uns gegenüber, Theodorus Räumschüssel, Öffentlichkeitsbeauftragter vom Walchensee-Kraftwerk in Kochel. Herzlich willkommen im Horgarten.
Dankeschön für die wunderbare Einleitung. Dankeschön fürs Interesse, für die Einladung, ja, und fürs Dasein.
Theodorus, wie wird man Öffentlichkeitsbeauftragter von einem Wasserkraftwerk?
Ja, es stimmt ja nicht so ganz. Ich habe ja viele Wasserkraftwerke, für die ich mich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern darf. In Summe sind es 110 an den Flüssen Main, Isar, Lech und Donau. Und dann haben wir noch so eine Handvoll Pumpspeicherkraftwerke. Und für deren Kommunikation bin ich zuständig. Und da gibt es ein paar ganz besondere Kraftwerke in diesem Reigen der 110. Und eins davon ist das Walchensee-Kraftwerk. Ist deswegen besonders, weil es historisch bedeutsam ist, weil es ein Infozentrum hat, weil hier dann Leute sind, die zu meinem Team gehören, und weil es schlichtweg auch eine ganz beeindruckende Anlage ist. Und ja, wie wird man sowas? Ich habe halt irgendwann mal während meiner Studentenzeit für die Zeitung geschrieben und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn mit so einem Politikstudium und Volkswirtschaft? Was mache ich denn damit? Und dann war irgendwie so die Idee, Unternehmenskommunikation könnte mich interessieren, ohne genau zu wissen, was das eigentlich ist. Und dann habe ich irgendwann mal mich dafür interessiert und habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht zum PR-Berater bei der Deutschen Akademie für Public Relations. Also ich habe dieses PR-Handwerk auch von der Pike auf dann noch dazugelernt, parallel zum Politikstudium und zum Studium der Volkswirtschaftslehre. Und ja, mich hat immer schon eine Thematik interessiert, die für das Wohl der Menschen und für das Dasein der Menschen irgendwie relevant ist. Also ich wollte nicht Kommunikation für Gummibärle oder Mode oder sonstige vergängliche Dinge machen, sondern schon für ja, Investitionsgüter hätte ich mir vorstellen können. Natürlich Automobil kann man sich vorstellen, Maschinenbau. Aber die Stromwirtschaft habe ich mir auch, oder Energiewirtschaft habe ich mir auch vorstellen können, das zu machen, weil das natürlich immer schon ein hochpolitisches Geschäft ist. Und ich habe ja auch Politikwissenschaft studiert und da passt es irgendwie rein. Der Strom ist eine volkswirtschaftliche Thematik und er ist eine politische Thematik. Und er ist für die Menschen und fürs Wohlergehen und für den Wohlstand und für die Volkswirtschaft wichtig. Und deswegen hat sich das so ergeben, dass ich mich irgendwann mal beim damaligen Bayernwerk beworben habe. Noch während der Ausbildung bei der Deutschen Akademie für Public Relations. Also ich war noch gar nicht ganz fertig. Bin ich als Praktikant zum Bayernwerk gegangen und habe in dem Praktikum schon die Festanstellung versprochen bekommen. Und cool. Da bin ich dann hängen geblieben. Und so hat es dann für mich begonnen.
Das heißt, du hast also nach deinem Studium, kommst du dann rein beim Bayernwerk. Und das Thema Strom ist ja auf den ersten Blick jetzt nicht sexy. Also ja. Ich habe einen Freund von mir, der arbeitet bei einer Firma, die machen Software für Energieversorger. Ich verstehe das grundprinziplos. Wenn der anfängt zu erzählen, was das alles für Parameter gibt, dann steige ich aus und denke mir, wie kannst du dich den ganzen Tag mit sowas beschäftigen?
Also ich bin total dankbar, dass ich das machen kann, das Stromthema, weil für mich hat es eine gewisse Attraktivität. Und die stellt sich vor allem eben in der Verschiedenheit dar. Also ich als Kommunikationsmensch kann sowas wie hier machen. Wir machen ein Interview. Wir beschäftigen uns eine Stunde damit, dass wir das Kraftwerk darstellen und alle möglichen Geschichten und Aspekte rund ums Kraftwerk. Oder ich sage, ich bräuchte einen Imagefilm und dann ziehe ich mit Kameraleuten los und zeige denen die Spots, wo ich gerne gefilmt haben möchte. Und wir besprechen ein Storyboard und dann machen wir das. Oder ich entscheide, dass wir eine Broschüre machen und dann machen wir einen Redaktionsplan für die Broschüre und machen das. Oder wir machen ein Event. Oder wir müssen uns, weil es von außen an uns herangetragen wird, mit vielerlei Fragen beschäftigen, die alle möglichen Aspekte rund ums Weichensee-Kraftwerk oder auch die anderen Kraftwerke betreffen. Und damit ist eine große Abwechslung gegeben. Also es gibt eigentlich keinen Tag in meinem Arbeitsalltag, der so verläuft, wie ich ihn geplant habe. Und es gibt auch keinen Tag, der dem anderen gleicht. Also ich muss nicht irgendwie ein Werkstück vom Zustand A zum Zustand B bringen und das immer wieder aufs Neue. Das Gleiche letzten Endes und das, was weiß ich, 115 Mal am Tag, sondern es ist wirklich total abwechslungsreich und führt einen immer wieder in ganz andere Thematiken rein. Also wenn es jetzt zum Beispiel geht um Restwassermengen, wenn es um Wirkungsgrade geht, wenn es um Konzessionen geht. Das sind sofort Verästelungen und Fragestellungen, die in ganz interessante Themen reinführen. Kleines Beispiel, wenn zum Beispiel gefragt wird, wie weit ist denn der Weichensee dieses Frühjahr wieder abgesenkt worden? Dann gibt es sofort Leute, die sagen, ja, historisch tief, so tief waren noch nie. Und ich kann dann sagen, na, wir sind ungefähr bei 4,20 Meter, das ist eine relativ realistische Zahl, tun wir auf minus 6,6 Meter. Und die 4,20 Meter sind deswegen nicht historisch relevant. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit zu erklären, dass diese Absenkung jetzt nicht aus Jux und Dollerei erfolgt oder aus Profitgier gar, dass es heißt, ja, wir wollen unbedingt ganz, ganz viel Strom machen, sondern dass die Absenkung letzten Endes sowohl der Aufnahme der Schneeschmelze dient, dann sind wir im Hochwasserschutz, der Niedrigwasseraufbesserung der Isar, weil wir kontinuierlich seit Ende des Herbstes quasi Wasser an die Isar abgeben, was über den Niederschlag nicht mehr reinkommt, weil der Niederschlag im Winter idealerweise als Schnee liegen bleibt. Und solche Thematiken. Und schon sind wir in ökologischen Verästelungen und anderen Themen. Und von daher große Abwechslung und dann letzten Endes doch ein sehr spannender Job.
Also unwahrscheinlich interessant. Und es geht letzten Endes ja nicht, also Strom ist das Kernthema. Und drumherum gibt es unwahrscheinlich viele noch Nebenbaustellen. Du hast gerade gesagt schon, es ist historisch oder eine historische Anlage. Und es gab jetzt, oder wir sind mitten in der Veranstaltungsserie, in dem Veranstaltungsjahr 100 Jahre Weichensee-Kraftwerk. Mhm. Das heißt, vor 100 Jahren, 1924, wurde es eröffnet.
Am 26. Januar 1924 ist zum ersten Mal Strom ins öffentliche Netz abgegeben worden.
Und jetzt reden wir viel über, also über das Walchensee-Kraftwerk und viele aus dem Landkreis werden das kennen und es ist ihnen irgendwie erklärlich. Du hast gerade den Walchensee schon erwähnt. Der Walchensee, oder wie, also kannst du es grob einordnen? Walchensee, das Kraftwerk und dann Kochelsee.
Ja, kann ich. Also man soll das Walchensee-Kraftwerk nicht als einzelnes Kraftwerk verstehen, sondern als Herzstück eines Systems. Deswegen müsste man eigentlich immer sagen Walchensee-Kraftwerkssystem. Das Walchensee-Kraftwerk ist das bedeutendste und das wichtigste. 124 Megawatt, eine Fallhöhe von 200 Meter, die sich natürlicherweise zwischen dem Walchensee und dem Kochelsee ergibt. Das Walchensee-Kraftwerk heißt auch deswegen Walchensee-Kraftwerk, weil es das Wasser des deutlich entfernten Walchensees nutzt. Und dieses Wasser stürzt die Rohre herab hier 200 Meter und hat damit einen Druck von 200 Bar und treibt hier 8 Turbinensätze an. Die machen 300 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Damit ist der Walchensee quasi das Oberbecken dieses Kraftwerks hier unten am Kochelsee. Damit dieses Oberbecken aber nicht leer läuft und wir hier unten richtig schön auch Strom machen können, bedarfsgemäß, so wie er gebraucht wird, gibt es zusätzliche Überleitungen. Und die eine Überleitung, die wichtigste, beginnt bei beim Wehr in Krün. Das ist die Isar-Überleitung.
Ah, okay.
Und die bringt in den Walchensee hinein zunächst einmal 25 Kubikmeter die Sekunde in der Regel. Also bis zu 25 Kubikmeter in der Sekunde kommen über die Krünner, Isar-Überleitung, übers Krünner Wehr, Isar-Überleitung in den Walchensee. Davor werden sie seit 1950 im Obernach-Kraftwerk diese 25 Kubikmeter schon ein erstes Mal zu Strom gemacht. Das Obernach-Kraftwerk ist nicht so alt wie das Walchensee-Kraftwerk, war aber immer schon Teil der Idee. Also kommt extra Wasser über die Isar rein, gleiches Spielchen, deutlich kleiner, über den Rissbach. 12 Kubikmeter kommen über den Rissbach, über das Rissbachwehr. Wenn man jetzt in die Eng hinterfährt und da bei der Oswaldhütte runterschaut, findet man ein kleines Wehr und dort werden 12 Kubikmeter von dem Rissbach abgezweigt. Und die kommen über das Niedernach-Kraftwerk, erste Stromerzeugung, auch in den Walchensee. Damit hat der Walchensee extra Zuflüsse gekriegt, menschgemachte Zuflüsse, und ist damit nutzbar für dieses Kraftwerk hier unten. Also mindestens diese Verästelung muss man verstehen, damit man versteht, wie das Walchensee-Kraftwerk funktioniert.
Ah, Wahnsinn. Also das heißt, es wird im Prinzip schon zweimal vorher Strom produziert, genau, bis das hier genau produziert wird.
Das ist dann jeweils die zweite Nutzung des Wassers. Also das Rissbachwasser hat im Niedernach-Kraftwerk schon Strom gemacht und das Isarwasser hat im Obernach-Kraftwerk schon Strom gemacht. Und dann geht es hier nochmal durch und erfährt eine zweite Nutzung. Und dann muss natürlich auch hier der Kochelsee kontrolliert werden. Und da setzen wir dafür die Kochelseeschleuse ein. Wenn man jetzt von der Autobahn kommend nach Kochel reinfährt, vom Trimini, da gibt es die Kochelseeschleuse und da sieht man, dass der Kochelsee quasi ausläuft und in die Loisach hineinläuft. Und das wird auch entsprechend kontrolliert, sodass man beim Grauen Bär schön auf der Terrasse sitzen kann und auch in Schlehdorf drüben nichts absäuft. Das wird alles entsprechend eingestellt.
Ah, okay. Also hat das schon, also neben der Stromerzeugung auch die Auswirkungen drumherum in die verschiedenen Bereiche. Ja. Und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch, ich fahre relativ viel Rennrad und bin jetzt letzte Woche mit einem Freund auch die Kesselbergrunde gefahren. Also ohne das Wissen, was du mir gerade so erzählst, aber dann schon so also mal mit anderen Augen geschaut, was da so drumherum passiert. Und wir sind witzigerweise an Obernach immer vorbeigefahren, wir sind ja auch die Schleife außenrum gefahren, also Richtung Eng, da siehst du das andere ja auch. Also habe ich im Prinzip unbewusst schon die zwei anderen kleinen Wehre schon auch wahrgenommen.
Ja.
Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen. Also vor 100 Jahren wurde der Ess eröffnet. Was war der Grund dafür? Weil Kohlekraftwerke nicht möglich waren oder weil lag es nahe, einfach zu sagen, da ist der Walchensee, der Kochelsee, lass uns doch da ein Wasserkraftwerk hinbauen.
Also die Wasserkraft ist ja eine der frühesten Energienutzungen. Da kann man ja bis zu Archimedes zurückgehen, bis 3000 Jahre vor Christus. Da gibt es total tiefe historische Quellen. Also mit Wasserkraft haben die Menschen schon früh sich irgendwie Arbeitsprozesse erleichtert. Und dann kam das Thema Mühlrad und dann entsprechende Mühlen eben. Und irgendwann kam das Thema dazu. Und wie so oft gibt es dann auch so eine Stimmung quasi, mehr oder weniger fast weltweit, wo bestimmte Erfindungen zusammenfallen, die dann auf einmal ganz was Neues ermöglichen. Also die klassische Wasserkraft mit dem hölzernen Mühlrad gab es schon. Dann kommt ein Siemens daher und findet das elektrodynamische Prinzip, also letzten Endes die Tatsache, wie ich aus Rotation Strom machen kann. Also die Erfindung brauche ich dann auch noch, dass ich aus der Drehbewegung Strom mache. Und die fiel dann auch so um die 1870er Jahre, die genaue Zahl habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Dann haben Leute weiter geforscht, wie kriege ich denn dieses hölzerne Mühlrad effizienter? Da hat dann ein Pelton eine super Turbine entworfen, ein Francis hat eine andere Turbine für andere Wassermengen und Fallhöhen entworfen. Und all diese Dinge kamen so zusammen und haben so, wie soll ich sagen, einen Bereich der technischen Möglichkeiten definiert, so um die 1890er Jahre. Und dann haben sich Ingenieure Fallhöhen angeschaut. Und da fiel der Blick von vielen Ingenieuren genau auf diese Stufe hier. Walchensee, Kochelsee, 200 Meter. Mensch, da kann man was draus machen. Jetzt, wo wir den Druck verarbeiten können, 20 Bar, da können wir richtig was draus machen. Und es gab total viele Ideen, vogelwilde Ideen. Eine Idee hat sogar beschrieben, dass also der Walchensee vielleicht sogar 6 Meter Höhe aufgestaut wird. Das heißt, dass dann also alles, was man jetzt so als Uferstraße und sowas kennt und drüben auch.
Also Urfeld wäre ja komplett verschwunden,
ja,
dann, oder?
Ja, also das wär halber bis Wallgau hintergegangen, der Walchensee. Dann 6 Meter Höhe ist wirklich eine Hausnummer. Und der Staat, damals wie heute, der, wie soll ich sagen, der Hüter der Wasserrechte, der Staat hat dann gesagt, ja, also wenn so viele Ideen im Raum sind, machen wir mal einen Wettbewerb und schauen uns die beste Idee an. Und dann hat eine Idee es auf die Shortlist geschafft und letzten Endes auch gewonnen. Und diese eine Idee hieß einfach und sicher. Und die ist es dann gewesen, die dann auch realisiert wurde. Aber erst einmal hat es Streit gegeben, weil zum Beispiel dann eben von der westdeutschen Seite hieß es, ja, also da Ruhrgebiet, ja, aber ihr habt doch die Kohle, das wäre doch jetzt eine tolle Sache, wenn ihr weiterhin die Kohle beziehen würdet. Aber es ging damals Bayern schon auch um so ein Stück weit Energieunabhängigkeit, also was so ein bisschen Eigenständigkeit bringt. Und dann hat der Oskar von Miller, der auch dieses Konzept, das den Wettbewerb gewonnen hat, sehr präferiert hat, dann hat der Oskar von Miller eine Studie gemacht für den damaligen bayerischen Verkehrsminister, der mal gerne wollte, dass ausgerechnet wird, wie viel Geld würde man denn sparen, wenn man den bayerischen Zugverkehr elektrifizieren würde. Und da sind tolle Summen rausgekommen und das war noch ein Grund mehr, dass man gesagt hat, ja, wir setzen auf Wasserkraft und elektrifizieren auch gleich die Bahn mit. Und so ist es nämlich hier auch passiert. 4 Maschinen machen Strom für die Haushalte, 4 Maschinen machen Strom für die Deutsche Bahn.
Und das ist heute auch noch so?
Das ist heute auch noch so, seit 100 Jahren.
Unglaublich. Unglaublich. Der Bau damals war sicherlich unwahrscheinlich beschwerlich. Also keine Maschinen, wie wir sie heute kennen. Und also das, wie viele Jahre hat das gedauert?
Nach heutigem Maßstab muss man eigentlich einen Hut ziehen, weil es war eine Bauzeit von 1918 bis 1924. Größte Baustelle seiner Zeit damals, lächerliche 6 Jahre. Jetzt können wir nach Stuttgart schauen, können nach Berlin schauen, können uns andere Megaprojekte der heutigen Zeit anschauen und dann werden wir sehen, dass die 6 Jahre ganz einfach eine ganz tolle Zeit waren. Wirklich eine Spitzenleistung, in der man das hingelegt hat. Und man muss auch sehen, damals ist ja alles mit Bleistift und Papier gemacht worden. Wir hatten ja nicht irgendwie ein Projektplanungstool, wo es heißt, ja, wenn der eine fertig ist, das kann ich genau reinmalen und dann kann ich sagen, okay, und dann fängt das Gewerk an und gleichzeitig kann ich die planen lassen und die machen lassen und da eine Mords-Excel-Tabete aufbauen, an der ich mich quasi abarbeite. Nee, das war ja alles Bleistift und Papier und in den Köpfen der Ingenieure. Und es war eine Prestigebaustelle, 2000 Mitarbeiter, die an verschiedenen Stellen untergebracht waren.
2000 Menschen?
2000, in der Spitze bis zu 2000 gleichzeitig. Die haben in Baracken gewohnt teilweise, die haben in der, die heißt glaube ich heute noch so, Bayernwerksiedlung im Ort Kochel gewohnt. Die haben in Barackenlagern an den Baustellen gewohnt und also in Urfeld drum oder Walchensee auch oder an anderen Stellen. Und eben auch in Schlehdorf drüben. Und deswegen ist der Felsenweg, den es immer schon irgendwie gab, ist aber nochmal extra ausgebaut worden und sogar beleuchtet worden, dass die, die zur Schicht mussten, dass die, wenn es nicht ausreichend hell war, dass die eben auch sicher hin und her konnten.
Ach, Wahnsinn.
Da entlang dieser Kante hier sind also die Arbeiter hin und her gegangen.
Und also hatte damals der Bau im Grunde auch schon gewisse infrastrukturelle Auswirkungen auf die Region?
Absolut. Kochel hatte 1600 Einwohner und hat sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie ernähre ich denn hier die Leute? Wo kommt denn das alles her? Und damit ist natürlich auch eine Mordsnachfrage entstanden auf alles Mögliche. Die Leute hier waren aber schon ein Stück weit fremd. Also es gibt ein Buch mit dem wenig rühmlichen Titel »Die Baraber vom Weichensee«. Mhm. Und oder Baraber vom Weichensee Kraftwerk sogar. Und Baraber ist die abfällige Bezeichnung für einen Bauarbeiter. Also man hat von denen, obwohl das teilweise echt Spezialisten waren, eben gerade für den Tunnel- und Stollenbau, also sogenannte Mineure oder Ingenieure und alles mögliche, Spezialisten auch für das Thema der Rohrleitungen hier. Also 1600 Leute quasi Einwohner, die hierher gehören und 2000 Fremde drumherum und da wuselt es und werkelt es. Und da hat es natürlich auch ein Stück weit Spannungen gegeben. Und die sind in diesem Buch beschrieben, in diesem Buch Baraber vom Weichensee Kraftwerk. Und dieses Buch ist eben auch jetzt hier in diesem Jubiläumsjahr neu aufgelegt worden. Der Ortschronist Helmut Renner hat dieses Buch neu aufgelegt in der Schrift, die man lesen kann, weil dass die paar Exemplare, die noch irgendwo in den Bibliotheken gehalten werden, die sind letzten Endes alle in Frakturen. Das kann heutzutage kaum mehr jemand flüssig lesen. Deswegen war es gut, dass dieses zeitgenössische Zeugnis aufbereitet wurde.
Also unwahrscheinlich spannend und wir kommen dazu später auch noch. Ich kann es nur wirklich jedem schon mal empfehlen, das Kraftwerk, das, was du erzählst, macht ihr ja nicht unterm Deckmantel, sondern es ist ja auch ein Besucherbereich da, ist ein Erlebniskraftwerk, also es gibt Führungen. Interessierte Menschen können sich das anschauen. Gibt es da Öffnungszeiten oder wie funktioniert das?
Da gibt es Öffnungszeiten, so ganz grob kann man sagen, das Ganze gibt es von Ostern bis Allerheiligen. Da hat das Infozentrum auf, montags nie, wie alle bayerischen Museen haben wir montags geschlossen, begreifen uns allerdings nicht als Museum, sondern wirklich als Informationszentrum und um 10 wird geöffnet und um 17 Uhr wird geschlossen. Und wir haben bis zu 100.000 Besucher im Jahr, das ist eine ganz wunderbare Zahl, die kommen von überall her, natürlich ist vor allem hier Ferienpublikum, Schulklassen aus dem Umkreis. Ja, man kann schon sagen, dass Oberbayern oder so die Region südlich von München, dass das so das Haupteinzugsgebiet ist. Aber es kommen eben auch sehr viel internationale Gruppen. Mittlerweile gibt es ein paar Universitäten, die uns in amerikanische Universitäten, die so Summer Classes von Graduierten hierher schicken, so Postdoc-Seminare und sonstige Geschichten. Und da kommen die auch bei uns vorbei oder eben auch die Wissenschaft aus Deutschland. Also jüngst war wieder die TU München da, Klimatologen, also alle Provenienzen kommen, politische Parteien kommen, die Hersteller kommen. Das ist ja auch für jetzt zum Beispiel Voith ist ein Turbinenhersteller, der hier verbaut ist. Letzte Woche hat es zum Beispiel einen Betriebsausflug von Voith-Leuten gegeben, die ganz andere Funktionen im Unternehmen haben, aber die mal schauen wollten, wo eine ihrer ältesten Turbinen läuft. Und so hat sich das ergeben. Also ein bunter Kreis von Leuten.
Also das ist super interessant. Und also einerseits für die, ich sage mal, Technik-Freaks ist das unwahrscheinlich spannend, weil sie auch mit einem anderen Auge hinschauen. Und zugleich, es ist für alle Menschen interessant, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Das wird ja auf eine Art präsentiert, nicht in Fachchinesisch und nicht also so, dass es verständlich ist und dass es erlebbar ist. Und ich habe das gerade, als ich zu dir ins Büro gekommen bin, gesehen. Es gibt ja in deinem Eingangsbereich unten sind ja das sind ja wirklich richtig alte, ich weiß nicht, ob das Turbinen sind, wo das AEG-Zeichen, glaube ich, mit drauf ist, so alte gusseiserne Deckel sind das. Was ist das?
Also AEG ist der deutliche Hinweis, dass dein Blick auf die Generatoren gefallen ist. Und das ist, der gusseiserne Deckel ist in der Tat die Abdeckung des Generators. Im Übrigen ist alles, was man so von außen sehen kann, erste Generation. Das ganze Gehäuse ist erste Generation. Die Turbinen, die drin sind, sind teilweise erst die zweite Generation. Das hat den Grund, weil das Weichenseewasser so gut wie kein Sediment beinhaltet und absolut wirklich ein sehr reines Wasser ist und damit wenig Abschliff an den Turbinen passiert. Ja, man kann das Kraftwerk in Aktion sehen und es gibt für die Besucher eine Besuchertribüne, die ist quasi auf der einen Stirnseite der Maschinenhalle und von da aus kann man in die, wir nennen es manchmal Kathedrale der Technik, weil es so ein langgestreckter Bau ist, da kann man auf die 8 Maschinensätze runterschauen und so genauso grafisch sehen, wie quasi eine nach der anderen angeordnet ist. Und das ist, soweit wir wissen, gibt es kein weiteres Kraftwerk dieser Größenordnung, Wasserkraftwerk dieser Größenordnung, wo man so in die Maschinenhalle gehen kann. Das war mal eine Ladebühne während der Bauzeit, über die quasi die schweren Trümmer auch reingehoben wurden und ist dann nach der Bauzeit eben zur Besucherplattform umgeändert worden. Und damit kann man zu den Öffnungszeiten direkt in die Maschinenhalle gehen, da auch das Gerumpel miterleben, wenn so eine Maschine anläuft oder eben auch beobachten, ah, die läuft, die da hinten läuft nicht, woran könnte es liegen und solche Geschichten. Also da ist man richtig, ja, da schlägt das Herz des Kraftwerks, da kann man rein bei uns.
Also ich werde den Link zu eurer Webseite in die Shownotes reinpacken, weil ich glaube, jetzt haben richtig viele, also einige Lust bekommen, sich das anzuschauen. Und so da findet ihr alle Informationen, wie ihr hinkommt und wann die Öffnungszeiten sind. Theodoros, jetzt habe ich eine Frage. Ich habe in der Vorbereitung was gelesen von einem Wasserschloss. Hat das Weichensee-Kraftwerk einen König oder irgendeine adlige Familie, die da oben residiert oder was ist es?
Also es gefällt uns ja immer wieder und teilweise sprechen wir schon von der Wasserschlossprinzessin, wenn es hier um Kolleginnen geht. Aber das Wasserschloss, eigentlich müsste man es Verschluss nennen. Also wirklich Schloss im Sinne von zuschließen. Dieses Gebäude im Hang ist ein Ausgleichsbehälter, den ich absperren kann. Und das heißt in unserem Fachchinesisch Wasserschloss. Mit einer Repräsentationswirkung oder herrschaftlichen Wirkung hat das gar nichts zu tun. Da geht es wirklich darum, dass da oben eine Möglichkeit ist, den Zustrom vom Weichenseewasser abzuschließen.
Und das Wasserschloss ist das Gebäude oder diese Einrichtung, die ich von der Entfernung aus sehe.
Genau.
Also wenn ihr mal auf der A95 in Richtung Süden fahrt und viele Einheimische auf jeden Fall und vor allem auch unsere Urlaubsgäste aus der Region haben das getan und euer Blick nach links geschwenkt wird, dann seht ihr diese, ich glaube, das sind 6 richtig dicke Rohre und zwischendrin ist dieses besagte Wasserschloss. Davon haben wir gerade geredet und das ist also dieses eindrucksvolle Bild, was ich auch eingangs sagte, was ich bei mir so immer wieder nicht in Gedanken eingehangen hat, aber was ich immer wieder sehe und ich mich echt freue, dass ich jetzt dass ich endlich mal da bin und auch die Hintergründe dazu hören kann. Gibt's aus den letzten 100 Jahren irgendwelche so Anekdoten, die sich zugetragen haben? Also ist mal irgendein Rohr, also Rohrgeplatz ist jetzt keine Anekdote, aber so, es gibt da sicherlich so die eine oder andere interessante Geschichte.
Also es gibt unendlich viele Geschichten. Ein paar davon habe ich versucht, in dieser Jubiläumsschrift festzuhalten, die 100 Jahre Jubiläumsschrift, die schon ganz bewusst auch den Versuch unternommen hat, Geschichten, da geht es nicht nur um Geschichte, sondern auch Geschichten festzuhalten. Jeder, der bei uns vorbeikommt, darf sich so eine mitnehmen. Das ist jetzt kein Streuartikel, aber jeder, der sich die Mühe macht, uns zu besuchen, darf diese Broschüre mitnehmen. Und da sind einige dieser Geschichten gesammelt. Ich weise mal auf 2 Geschichten hin, die ich irgendwie ganz, ganz interessant finde, auch weil sie so ein bisschen beschreiben, wie das Kraftwerk gebaut und geplant wurde. Also irgendwann mal ist unten an einem der Rohre tatsächlich so eine Verschraubung von so einem Deckel geplatzt. Und dann hat es den Deckel aufgrund des Wasserdrucks weggesprengt und es ist eine Wasserfontäne sichtbar geworden, die man bis in Schledorf drüben gesehen hat. Weil aber oben in diesem Wasserschloss ganz sensible Einrichtungen drin sind, die entsprechend so dem Aquastopp, den wir daheim zwischen dem Wasserhahn und der Spülmaschine haben. Dieser Aquastopp, der reagiert innerhalb von Sekundenbruchteilen und macht dann zu. Und dann fließt kein Wasser mehr nach und dann fließt quasi nur noch das Wasser, das im Rohr ist, durch und dann erstirbt diese Fontäne langsam. Aber das war mal so ein Ding da, ja, da war der Schraum nicht perfekt oder keine Ahnung, das Material vielleicht. Weiß gar nicht, was dann damals ergründet wurde. Aber sehr schön war eben auch zu sehen, dass der Absperrmechanismus, dass dieser Sicherheitsmechanismus sofort greift. Also von daher war das auch ganz, ganz, ganz ja, amüsant, weil letzten Endes, außer dass jetzt hier irgendwie das Wasser, vielleicht die Botanik und da den Graben ein bisschen verhunzt hat und zerstört hat, ist nichts passiert.
Also es wurde eine Lage im Grunde nicht nachgestellt, also ist eine Situation eingetreten
ja.
die auch schlimmer hätte eintreten können.
Genau.
Bloß wichtig ist zu sehen, dieses Mechanismus funktioniert, was ja dann auch wahrscheinlich dokumentiert wird und auch nochmal Nachweis dafür ist, dass es also in Ordnung ist.
Und dieser Mechanismus, der funktioniert immer noch, der ist nämlich, der braucht überhaupt keine extra Energie, der funktioniert rein mechanisch. Das wird jetzt zu schwierig, das zu beschreiben, aber da braucht es nichts extra. Das Ding schnappt oben so zu, in dem Moment, wo hier zu viel Wasser abläuft, schnappt oben quasi die Falle zu, batsch, dann ist das Rohr dicht und dann fließt nur noch das Restwasser durch und der Druck ist raus. Und das ist eben oben im Wasserschloss, wird jährlich kontrolliert und wird im Winter sogar beheizt, damit dieser Mechanismus sicher funktioniert. Das ist jetzt so eine Geschichte. Und dann gab es nochmal so eine Geschichte, dass hier ein Boot sollte auch zum Transport von Teilen eingesetzt werden. Und dieses Boot ist irgendwie bei der Jungfernfahrt oder bei der Einweihung schon so heftig vom Stapel runtergerumpelt, dass danach gleich abgesoffen ist.
Okay.
Und das war dann auch, ist auch eine der erwähnenswerten Geschichten, die ist auch dokumentiert in dem Heftel, das wir haben. Oder wie die Büste von Oskar von Miller, das ist ein ganz wichtiger Mann, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der hat nämlich den politischen Druck hinter die Idee gegeben. Die Idee, hier des Weichensee, den Höhenunterschied zu nutzen, die wurde letzten Endes von anderen im Ursprung formuliert, aber das Ingenieurbüro von Oskar von Miller hatte ähnliche Ideen, ähnliche Pläne und Oskar von Miller hat den Plan letzten Endes dann auch verfeinert. Und das ist der entscheidende Punkt, war die politisch treibende Kraft dahinter, das alles durchzusetzen. Es ist ein Megaprojekt gewesen, wie gesagt, weil es gab auch kritische Stimmen, die gesagt haben, brauchen wir überhaupt so viel Strom? Das war eines der Argumente. Oder geht es, das könnte man doch auch mit der Kohle machen und muss das so sein? Der Oskar von Miller hat wirklich mit der ganzen Kraft, die er hat, mit seiner Überzeugungskraft und auch mit seiner Unabhängigkeit letzten Endes als Pfund gewuchert, dass hier dieses Weichenseekraftwerk gebaut wird und dass dieses Projekt realisiert wird. Und der Oskar von Miller hat zum Beispiel auch in Schöngeising an der Amper und auch an anderen Stellen oder eben auch Mittlere Isar, wo auch so vor 100 Jahren Wasserkraftwerke entstanden sind. Also der Oskar von Miller ist die große und wichtige Person der bayerischen Wasserkraft. Ohne ihn hätte das so nicht stattgefunden. Und es gibt eine Büste von Oskar von Miller, die bei uns im Infozentrum steht und die ist irgendwann in den 60ern, 70ern hier am Kraftwerk angeliefert worden. Und da gab es einen Anruf vom Bahnhof in Kochel, so nach dem Motto, also der Oskar von Miller ist da. Und dann ist es hier von der Sekretärin oder wem auch immer erst einmal falsch verstanden worden. Um Gottes Willen, der Oskar von Miller. Man muss wissen, der war damals schon 30 Jahre tot. Aber der Name hat so viel Respekt ausgelöst, dass sie den Cheffahrer, den es damals gab, hingeschickt hat zum Bahnhof und der hätte den Oskar von Miller abholen sollen. Und dann suchen sie da, ob noch einer übrig ist, den man abholen kann und dann gibt es keinen. Und dann sagt irgendeiner, du, da ist so eine Kiste gekommen, da steht, was steht denn da drauf? Und dann stand da Oskar von Miller drauf eben. Und deswegen, das war es, die Büste ist angeliefert worden. Und dann haben sie also die Büste hierher gefahren. Dann kann man sagen, dass also auch die Büste von Oskar von Miller ist standesgemäß hier an sein Hauptwerk gekommen. Kleine Ergänzung noch zum Oskar von Miller. Der Mann hat auch das Deutsche Museum als führendes Technikmuseum der Welt geplant und durchgesetzt.
Okay.
Auch das. Und er war bei seinen, wie soll ich sagen, Zeitgenossen nicht so wahnsinnig beliebt. Also der Maffei und andere Industrielle haben dann gesagt, wenn der Oskar von Miller sie besucht hat, versteckt alles, der von Miller nimmt alles mit für sein Museum. Er hat nämlich da schon eben Ideen gehabt, was er alles sich holen könnte und hat also wirklich, auch der Gründervater des Deutschen Museums und damit auch eine ganz wichtige Figur der Technikvermittlung. Also den Mann muss man schon hochhalten, der ist ganz wichtig.
Hat Oskar von Miller es auch geschafft, es mit dem Walchensee-Ungeheuer aufzunehmen?
Ja, in gewisser Weise ja, weil er sich von den Legenden natürlich nicht hat irgendwie da abbringen lassen, dieses Projekt durchzuziehen. Also das soll ja der Waller sein, der da oben im Walchensee drin ist und der ist so groß und so gigantisch und der schläft vor allem. Und wenn man den durch eine Baustelle stört, dann könnte der mit der Schwanzflosse ausschlagen und eine Sintflut quasi über Kochel und Bichl und bis nach München rein, könnte der eine Sintflut auslösen. Und da hat er sich nicht sonderlich beeindruckt.
Also das war damals eine Geschichte, ein Argument, was die Gegner des Wasserkraftwerkes aufgebracht haben, zu sagen, wenn ihr das baut, dann passiert es.
Also ja, ob es jetzt ernsthaft bemüht wurde, bezweifle ich. Da habe ich keine Evidenz dafür. Aber es gibt natürlich, die Geschichte gibt's und die wurde seinerzeit erzählt. Und es war ein bisschen Aberglaube, ein bisschen Mystik und so Geschichten. Und natürlich spielt ja auch die biblische Sintflut da mit rein und damit ist es auch irgendwie im Christlichen verankert. Ja, das hat man sich damals erzählt, aber letzten Endes haben sich die Ingenieure davon nicht abbringen lassen und es ist ja dann doch nichts passiert. Vielleicht ist er ja noch drin und es stört ihn gar nicht, weil der Walchensee ist tief. Man findet immer ruhiges Eckerl.
Dem Waller habe ich, glaube ich, auch beim Radlfahren schon mehrfach gesehen. Kann das sein?
Im Sinne von einen echten Waller oder irgendwo als Skulptur? Oder?
Ja, wurde ihm nicht eine Art kleines Denkmal gewidmet?
Also ich weiß, dass der Waller auf dem Nordtor des Wasserschlosses vorkommt. Da ist er quasi abgebildet worden von den Steinmetzen. Jetzt ganz ehrlich, ich finde, wie ein Fisch schaut es da oben nicht aus, dieses Bild. Ich habe das Gefühl, die Steinmetze haben sich einen Spaß erlaubt und haben den Oskar von Miller abgebildet. Also die Barteln, die der Waller so hat, sind eigentlich eher zu einem Bart geformt. Und von daher, ich meine, es ist ja auch Usus. Die Steinmetze zum Beispiel in der Notre Dame haben ja auch teilweise ihre Chefs in nicht so vorteilhafter Pose abgebildet. Und wenn man da so einen Stein behaut und sich, da muss man ja irgendwie ein Konzept verfolgen und vielleicht haben sie das Konzept verfolgt. Oder er ist dann so geworden und sie haben sich gedacht, jetzt schaut er eher wie der Oskar von Miller aus, dann lassen wir ihn so. Also ich finde, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da.
Jetzt liegt mir noch eine Frage so im fliegt mir durchs Hirn. Und du hast vorhin gesagt, der Strom wird bedarfsgerecht erzeugt. Strom für Haushalte und Strom für die Bahn. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ruft dich der Bahnchef an oder so ein Triebwerksführer sagt, du, ich komme jetzt dann in der nächsten halben Stunde vorbeigefahren, mach mal deine Rohre auf oder wie funktioniert das?
Also dann trennen wir die beiden Bereiche mal, genauso wie der Strom auch getrennt ist. Wenn man hier von Kochel zum Kraftwerk fährt, sieht man auch, dass zwei Leitungen hintergehen.
Also das ist unterschiedlicher Strom. Das ist jetzt nicht, also die Bahn hat nicht den Strom wie aus der Steckdose raus.
Der Strom, den wir für die Haushalte nutzen, hat eine Frequenz von 50 Hertz. Der Strom, der für die Bahn genutzt wird, hat genau ein Drittel davon, 16,7 oder 16,2 Drittel Hertz. Das ist die Bahnstromfrequenz. Beide Systeme kriege ich nicht in eine Leitung, passt nicht. Deswegen wird also der Strom über zwei Systeme abgeführt. Der Haushaltsstrom wird... Jetzt mal untechnisch gesprochen, es gibt eine Zentrale, die zu jedem Zeitpunkt weiß, wie viel Strom im Netz ist und wie viel Strom gebraucht wird. Und die hat genau den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage im Kopf. Und diese Zentrale meldet uns auf letzten Endes elektronischem Weg, mach Strom, weil Photovoltaik bricht zusammen. Also kleines Beispiel, wunderbarer bayerischer Morgen, die Leute fangen an, Strom zu verbrauchen, Kaffeemaschine anzuschmeißen etc. Photovoltaik geht hoch, weil Sonne. Alles super. Dann gegen halb drei Frontensystem von Nordwest, schickt schon mal die ersten Wolken durch, Photovoltaik bricht zusammen. Nichts mehr Photovoltaik. Dann brauche ich ganz schnell Strom aus anderen Quellen, um eben genau diesen grünen Strom, der kommt, wann er will, eben wann die Sonne scheint, auszubalancieren und zu sagen, okay, ich habe auch eine Regelgröße, ich kann auch ich kann regeln, ich kann reingehen, wenn der weggeht. Und das ist eben unter anderem das Weichenseekraftwerk, weil das so ultraschnell ist. Also so schnell wie so ein Frontensystem reingeht, so viel, viel schneller kann ich das Weichenseekraftwerk hochfahren. Wenn wir drehen, wenn wir eh schon in Aktion sind, dann sind wir binnen Sekunden auf einem höheren Level.
Okay.
Wenn einzelne Turbinen stünden, brauche ich 2 bis 3 Minuten, um mit denen auf einem großen und hohen Level zu sein. Zum Vergleich, wenn ich das mit dem Gaskraftwerk mache oder sonst irgendwas, Gaskraftwerk ist eh schon schnell, dann bin ich bei ungefähr mindestens 30 Minuten, bis ich auf einem höheren Leistungsniveau bin. Mit Steinkohle dauert es einen halben Tag. Also das sind wirklich Techniken. Die Wasserkraft ist eine Erzeugungsart, die mir ermöglicht, diese kurzfristigen Schwankungen von Sonne und Wind auszugleichen. Das ist auch einer der großen Verdienste, warum das Weichenseekraftwerk immer wichtiger ist seit der Energiewende. Wir fahren viel mehr Zickzack, um es mal so zu sagen, als wir das noch vor 30 Jahren gemacht haben. Jetzt ist es wirklich so, dass man sagen kann, den Einsatz vom Weichenseekraftwerk bestimmt eigentlich die Sonne. Wenn sie da ist, und der Wind. Wenn Sonne und Wind drin sind im Netz, sind sie drin. Wenn sie zusammenbrechen und sich ganz schnell zurückziehen, gehen Kraftwerke wie das Weichenseekraftwerk rein. Das ist jetzt der 50-Hertz-Teil. Die Bahn hat absolute Stromkompetenz. Also das wissen viele Leute gar nicht von der Bahn. Die ist wirklich, hat teilweise auch ganz eigene Kraftwerke. Die ist auch im Stromhandel aktiv. Also die Bahnleute, da gibt es auch richtig Top-Stromer, die sich mit den Themen im Strombereich und im Stromgeschäft wunderbar auskennen. Und die Bahn braucht ihren Strom, vor allem wenn sie mal so richtig satt zum Beispiel 5 ICEs stehen hat. Der eine steht in Berlin, der nächste in Köln, der andere steht in Mannheim und dann noch einer in München und jetzt weiß ich nicht, haben wir 4 oder 5 und dann sagen wir noch einen dazu, dann steht noch einer in Nürnberg und die wollen alle gleichzeitig raus aus dem Bahnhof. Das heißt, jetzt erstmal auf die Strecke kommen und da braucht die Bahn richtig fett Strom. Und dazu hat sie entweder Pumpspeicherkraftwerke, wie zum Beispiel eine Anlage von uns, Langenbrotzelten, ist in der Untermainregion, oder eben auch das Weichenseekraftwerk. Und dann sagt die Bahn selber, ich brauche jetzt Strom, und dann schießt das Wasser durch und durch die Pelton-Maschinen, die den Bahnstrom machen, und dann hat die Bahn ihren Strom. Oder auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Also es ist schon durchaus üblich, dass hier unsere Bahnstrommaschinen so am frühen Nachmittag dann beginnen reinzurumpeln. Und dann merkt man, aha, Bahnstrom ist gefragt.
Also ich bin echt sprachlos fast.
Tolle Sache seit 100 Jahren, ja.
Und das, ein Gedanke dazu, also 100 Jahre alt und absolut nicht aus der Zeit gefallen. Also eher wieder richtig, richtig wichtig.
Das ist wirklich, du hast vorher gefragt, ob der Job sexy ist, aber wenn man dann irgendwie erkennt, wie sehr im Hier und Heute diese alte Anlage wichtig ist und dann auch noch sieht, wie nachhaltig sie wirklich ist. Wir haben ja in 100 Jahren nur Verschleißteile ausgetauscht und die teilweise erst nach Jahrzehnten. Das ist echte Nachhaltigkeit. Das Konzept ist absolut robust, da bricht nichts zusammen, dass ich irgendwie alles runterreißen muss nach 30, 40 Jahren und sagen muss, jetzt muss ich es komplett neu bauen. Seit 100 Jahren erfüllt das Weichenseekraftwerk eine sehr moderne Aufgabe.
Theodoros, jetzt haben wir so unwahrscheinlich viele technische Sachen besprochen und für wen der Strom und sowas alles da ist. Ihr macht ja auch unwahrscheinlich viele Dinge, die nicht klassisch mit dem Thema Strom und Wasserkraft zu tun haben. Also ihr habt jetzt eine richtig fette Veranstaltungsreihe gehabt, die auch noch weitergeht, so 100 Jahre Weichensee-Wasserkraft. Und es gibt Musikveranstaltungen, erzähl mal ein bisschen was dazu bitte.
Also die Veranstaltungsprogramm für 100 Jahre Wasserkraft, da gibt es im Herbst noch ein paar Termine bis in November rein. Da geht man am besten auf die Webseite und schaut sich das entsprechend an. Und dann ist auch dieses Veranstaltungsprogramm rum. Das war Sonderprogramm, speziell eben für 100 Jahre Walchensee-Kraftwerk. Und dann haben wir auch noch seit 2021 ganz regelmäßig Open-Air-Konzerte am Walchensee-Kraftwerk. Das ist der Musiksommer am Walchensee-Kraftwerk. 6 Konzerte. Dieses Jahr ist es schon rum, aber nächstes Jahr wird es auch wieder geben. So Juni, Juli gibt es hier 6 Konzerte. Und das war so die Idee, diese Kuppel, die wir zwischen Infozentrum und der Einkehr, also der Restauration hier haben, dieses große, runde Dach irgendwie zu nutzen für. Ich habe mir immer schon gedacht, da muss man mal eine Eventreihe hineinplatzieren. Und als mit Corona bestimmte Dinge eben Indoor schon gar nicht mehr gingen, aber Outdoor und Open Air schon eher, habe ich da mit so einem Testballon begonnen, mal eine Musikveranstaltung da rein zu platzieren. Und das ist mittlerweile eine richtig große Veranstaltungsserie geworden, mit in Summe dann so über 3000 Besucher.
Wow.
Claudia Korrig war, wie gesagt, schon da, auch andere Künstler, Garnes war da, die Banana Fishbones haben dieses Jahr gespielt. Also es ist erstens ein komplett regeneratives Festival, weil es über den Wasserkraftstrom des Walchensee-Kraftwerks läuft.
Ich wollte gerade sagen, am Strom scheitert es nicht.
Am Strom scheitert es nicht.
Macht sie also, auch A Cappella-Konzerte.
Ganz selten, also weil es ist eher so, dass, also jüngst war mal ein Gitarrist da, der hat zu seinem anderen Gitarristen gesagt, du dreh auf, da ist ein Kraftwerk dahinter. Also man kann da ordentlich man hat da ordentlich Power und das, die ganze Licht- und Tontechnik kann also auch mit Wasserkraft stattfinden. Und zum anderen kommt man aufgrund der Konstellation hier, es sind sehr nahbare Konzerte. Also die Musiker lieben es und das Publikum auch, weil der Star nicht so wahnsinnig weit weg ist. Da gibt es keinen Graben zwischen Publikum und Bühne. Und es ist so eine familiäre, lockere, überschaubare Festivalatmosphäre. Und selbst wenn ich quasi hinter den Reihen rumbummel, bin ich immer noch irgendwie so nah dran, dass ich die Musik total und die Künstler total gut miterleben kann. Also Musiksommer am Walchensee-Kraftwerk, eine Serie, die fortgesetzt wird, nächstes Jahr im Sommer dann wieder.
Also unwahrscheinlich spannend und die Bilder, die du mir gerade so zeigst, sind echt lässig und so ein bisschen habe ich ja mit diesem ganzen Eventquatsch auch was am Hut. Ich finde es immer toll, wenn gerade so Orte auch anders genutzt werden und es ist ja eh schon ein Besucherkraftwerk beziehungsweise eine Besuchereinrichtung da und da ist auch gewisse Infrastruktur da und also warum das auch nicht nochmal anders nutzen und dafür Hut ab, also echt cool. Und ich glaube, Theodoros, wir könnten jetzt noch eine Stunde länger zusammensitzen. Da rennt uns die Zeit ein wenig davon. Du hast noch Termine und ich glaube, uns springen die Hörer ab, weil es wichtiger ist, dass sie hier mal vorbeischauen. Also wie gesagt, ich schreibe alles in die Shownotes rein, wann und wo ihr das Walchensee-Kraftwerk euch anschauen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann löchert die Menschen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Infozentrum oder schickt sie mir via Instagram oder Facebook oder wo auch immer ihr mich kontaktieren könnt und ich leite es dann weiter oder schaue, dass ich es beantworten kann. Theodoros, ich sage vielen lieben Dank für dieses wirklich brutal interessante Gespräch, was mir eine Tür geöffnet hat in eine Welt, die ich bisher gar nicht so im Blick hatte.
Gerne.
Ich habe für meinen Gast immer so ein kleines virtuelles Geschenk. Und zwar gibt es ja einen Folgentitel, den ich mir vorbehalte. Und es gibt eine Beschreibung der Folge. Und das kann ein Lebensmotto, ein Slogan oder ein Satz sein, der dem Gast viel bedeutet oder was ihm so Orientierung gibt. Und den darfst du jetzt beisteuern, in der Hoffnung, dass ich dich nicht damit überrumpel.
Doch, ein Stück weit bin ich jetzt prompt überrumpelt. Ich sage immer gern, die Zukunft ist offen, weil sie mich darin bestärkt, dass sie gestaltbar ist, dass man was anfangen kann damit. Und damit schließt sich fast auch schon wieder ein bisschen der Kreis, weil ich auch damit den unternehmerischen Mut derer meine, die damals die Zukunft in die Hand genommen haben. Und so ein Gedanke gefällt mir ganz einfach. Deswegen, Zukunft ist offen und gestaltbar.
Also gerade mit dem letzten Thema, was wir gerade noch besprochen hatten. Also Theodoros, nochmal vielen lieben Dank.
Gerne.
Mei, war das ein schöner Horgarten heute. Heute war es unwahrscheinlich interessant, sehr technisch. Und wenn ihr das nächste Mal mit der Bahn fahrt, dann denkt dran, dass vielleicht der Theodorus den in Anführungszeichen Schalter umgelegt hat, damit der Strom da ist. Oder wenn ihr Wasser kocht in der Früh für euren Kaffee und die Wolken ziehen auf, dann könnte auch der Strom aus dem Weichensee-Kraftwerk kommen. Wenn ihr hier seid, wenn ihr hier wohnt oder wenn ihr hier zu Gast seid, kommt vorbei, schaut euch das an. Es ist unwahrscheinlich interessant. Und jetzt ladet eure Akkus auf und Servus, geht euch bis zum nächsten Mal.